Ich hoffe sehr, dass das Ergebnis am Freitag ist. Wir beginnen jetzt konkret mit Verhandlungen. Die Situation kann nur jeden Tag katastrophaler für die Ukraine werden und deshalb muss schnell gehandelt werden. Es ist natürlich offensichtlich, dass Selenskyj, wenn es zu einer Regelung kommt, da sein Amt aufgeben muss. Ist also Teil auch des ursprünglichen amerikanischen Friedensplanes, dass es unmittelbar danach Präsidentschaftswahlen und danach dann auch Parlamentswahlen geben muss. Das würde bedeuten, dass er sein Amt verliert. Es ist doch völlig klar, dass die Europäer nicht hinzugezogen werden können. Wenn da die Europäische Union oder einzelne europäische Staaten mit am Tisch sitzen, funktioniert das nicht.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir ein altbekanntes Gesicht bei uns in der Sendung haben. Niemand Geringeres als Harald Kuja, der frühere Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr sowie auch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Herr General, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben für uns. Am Freitag findet dieses Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska statt. Was sind da Ihre Gedanken zu diesem bevorstehenden Gipfel in Alaska?
Naja, zunächst einmal muss man vielleicht die Bedeutung einmal schildern. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo es entweder tatsächlich mit ernsthaften Verhandlungen weitergeht oder aber dieser gesamte Prozess der Friedensbemühungen von Trump beendet wird. Und das bedeutet, dass wir eine militärische Eskalation erleben werden und dass am Ende dieser militärischen Eskalation eine katastrophale militärische Niederlage der Ukraine steht. Das heißt also, wenn wir das abwenden wollen, dann müssen wir jetzt tatsächlich mit ernsthaften, mit konkreten Verhandlungen beginnen. Und das scheint auch die Absicht des amerikanischen Präsidenten zu sein.
Und glauben Sie, man kommt mit diesem Gipfel, also wie, oder ganz konkret gefragt, wie nah stehen wir jetzt unmittelbar vor Freitag dem Frieden?
Ja, zunächst mal muss man sagen, es hat offensichtlich in Europa bei den Politikern ein Missverständnis gegeben, ausgelöst wahrscheinlich dadurch, dass Präsident Trump immer den Begriff Deal erwähnt. Also man ist davon ausgegangen, dass hier nicht nur über den Friedensprozess gesprochen wird, sondern es wird konkret verhandelt. Mhm. Und deshalb ja die Forderung, die Europäer müssen beteiligt werden, Selenskyj muss teilnehmen. Trump hat das inzwischen klargestellt, es geht, es ist ein exploratorisches Gespräch, um zu sehen, ob man tatsächlich jetzt an dem Punkt angekommen ist, wo es möglich ist, zu Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu kommen. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Man kann einem amerikanischen Präsidenten nicht verbieten, mit Putin über diese Möglichkeiten zu sprechen, zumal ja die Vereinigten Staaten hier im Grunde über Jahre einen Stellvertreterkrieg mit Russland geführt haben. Mhm. Was natürlich nicht der Fall sein wird und auch gar nicht beabsichtigt war, ist, dass es hier zu einer konkreten Vereinbarung kommt. Mhm. Vereinbarung über einen Friedensschluss, über einen Friedensvertrag auch, muss zwischen Russland und der Ukraine direkt erfolgen. Mhm. Und vorausgehen müssen natürlich die entsprechenden Verhandlungen. Und das bedeutet, dass dann natürlich der Verantwortliche auf der ukrainischen Seite der ukrainische Präsident ist. Also beabsichtigt war von Anfang an, Trump führt mit Putin ein Gespräch über die Aussichten für konkrete Friedensverhandlungen, auch für einen Waffenstillstand. Und dann gibt es möglicherweise eine Dreierrunde zwischen Putin, Selenskyj und Trump. Oder aber Trump bringt diese beiden Kriegsparteien, Präsidenten der Kriegsparteien zusammen. Also diese Sorge, glaube ich, war unbegründet auf europäischer Seite. Aber nun sind relativ hektische Aktivitäten entstanden. Und es gibt jetzt Erklärungen der Außenminister, der europäischen Außenminister, es gibt Erklärungen der einzelnen Politiker. Und ich glaube, darüber müssen wir noch mal sprechen, worum es im Einzelnen auch geht. Wichtig ist, Ich glaube, das haben alle verstanden. Es geht darum, einen dauerhaften und einen gerechten Frieden zu schaffen, in dem die Interessen der beiden Kriegsparteien jedenfalls weitgehend berücksichtigt sind.
Wir sprechen gleich noch über die Europäer. Was mich interessiert, wenn ich die Zeitungen lese, dann komme ich nicht, also dann stoße ich nicht auf die ganz großen Euphorie-Meldungen, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Wie würden Sie diesen Gipfel einordnen? Ist das eine gute Nachricht, eine mittelgute Nachricht, eine schlechte Nachricht? Wie würden Sie so ein bisschen, wie ist Ihre Gefühlslage vor diesem Treffen zwischen Trump und Putin?
Nun, wie der Ausgang dieses Gespräches ist, das weiß natürlich niemand im Augenblick. Die Tatsache, dass dieses Gespräch überhaupt zustande kommt, ist äußerst wichtig aus meiner Sicht. Wir müssen sehen, wir haben jetzt sozusagen seit Trump amerikanischer Präsident ist, eine Entwicklung gesehen, die zunächst über einen amerikanischen Friedensplan, auch über Verhandlungen in Istanbul vorangegangen sind. Und wir nähern uns jetzt dem Punkt, wo es entweder in die eine oder in die andere Richtung geht. Deshalb ist das ein ganz entscheidender Zeitpunkt. Manche sprechen ja sogar von einem historischen Treffen. Das kann man durchaus unterstreichen, glaube ich. Aber wie der Ausgang tatsächlich sein wird, das wissen wir nicht. Was man sagen kann, ist, dass es wichtig ist, dass es auch ein ganz wichtiger Zeitpunkt ist für die Ukraine, wenn ich mir die Lage an der Front betrachte, aber auch wenn ich mir die Lage in der Ukraine betrachte. Die Zustimmungswerte für den ukrainischen Präsidenten sind dramatisch zurückgegangen. Er ist in einer Legitimitätskrise. Das haben diese Aktionen gezeigt gegen diese beiden Korruptionsbehörden. Und die Stimmung in der Bevölkerung ist in einem Maße gegen den Krieg jetzt gerichtet. Es ist nicht mehr so, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sagt, wir müssen diesen Krieg fortführen. Nein, ganz im Gegenteil. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Ukraine enorme Verluste hat. Fast in jeder Familie gibt es diese schreckliche Entwicklung. Und das Land wird immer weiter zerstört. Das heißt, wenn ich jetzt noch einmal auf den Punkt komme, Clausewitz hat mal gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, sozusagen, dass ein Krieg beendet wird. Die erste ist, die gegnerische Armee wird geschlagen und kann nicht weiter kämpfen. Das ist eine Entwicklung, die in diese Richtung geht. Die ukrainischen Streitkräfte verlieren immer mehr die Möglichkeit zu einer zusammenhängenden Verteidigung. Und was wir auf dem Gefechtsfeld sehen, ist in Wahrheit das, was wir als Verzögerungsgefecht bezeichnen. Natürlich nutzt Russland diese Situation. Natürlich will Russland auch so viel wie möglich noch erreichen und verstärkt deshalb diese Angriffe. Das heißt, das ist der eine Aspekt, der die Ukrainer dazu drängen müsste, jetzt so schnell wie möglich zu verhandeln. Der zweite Aspekt ist, man verliert auch einen Krieg, wenn man die Zustimmung der Bevölkerung verliert. Ja, und auch das ist möglich. Es ist durchaus möglich, dass wir hier eine innenpolitische Implosion sehen. Der dritte Aspekt, den will ich nur am Rande erwähnen, ist, dass man sozusagen die feindlichen Streitkräfte von der Versorgung abschneidet und sie austrocknet. Das heißt also, zwei Aspekte kommen hier zusammen, die den ukrainischen Präsidenten eigentlich bewegen müssten, jetzt tatsächlich so konstruktiv wie möglich heranzugehen und diese Verhandlungen auch zu führen. Auf russischer Seite ist die Situation ja auch so, dass man inzwischen diesen Krieg beenden will. Das ergibt sich zum einen aus der geopolitischen Entwicklung. Russland hat den Einfluss auf den Südkaukasus weitgehend eingebüßt in den letzten Jahren. Das haben wir an dem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan gesehen. Aber es ist auch der Krieg im Nahen Osten zwischen Israel und dem Iran ist für Russland im Grunde ein Menetekel, denn Iran ist ein enger Verbündeter, ist auch ein enger Verbündeter von China. Also diese Entwicklung in dieser Zone Die ist in der jetzt also dieser Krieg stattfindet, diese Entwicklung stattfindet, bedeutet ja für Russland, dass es auch dort an Einfluss verliert. Und wir haben es auch in Syrien gesehen. Und das kommt daher, weil die Kräfte im Ukraine-Krieg gebunden sind. Also hier ist hinzukommt, dass auf Dauer auch der Wirtschaftskrieg, die Sanktionen immer stärker die russische Wirtschaft belasten. Auch hier muss es auf lange Zeit, auf mittlere Sicht würde ich sogar sagen, eine Änderung aus russischer Sicht geben. Und die kann auch im Grunde genommen nur durch Friedensverhandlungen erreicht werden. Und der letzte Punkt ist, die Drohung Präsident Trumps mit Sekundärsanktionen, insbesondere auf China, Indien und Brasilien. Und natürlich haben diese drei Staaten kein Interesse daran, durch den Ukraine-Krieg, durch die Fortdauer dieses Ukraine-Krieges erhebliche wirtschaftliche Einbußen zu erleiden. Und darauf muss auch Russland Rücksicht nehmen. Das heißt also, wir haben beide Kriegsparteien hier sind in einer Situation, dass es nun wirklich ernsthaft um Verhandlungen gehen muss.
Sie waren während Ihrer Zeit als Chef bei der Bundeswehr, aber auch bei der NATO immer wieder mit solchen ähnlichen, nicht gerade gleich stromgeladenen Situationen konfrontiert, aber doch auch in einer Funktion als Brückenbauer, gerade als Deutscher, zu den Russen zwischen Ost und West. Was müssen die Amerikaner, was muss Trump über die Russen wissen, um jetzt zu einem Deal zu kommen, um vielleicht den Frieden herzustellen, um diesen Krieg zu beenden?
In Situationen wie dieser ist es immer wichtig, die Interessen der anderen, oder in diesem Fall sogar beider Seiten zu verstehen und zu versuchen, einen Kompromiss zu finden, der sicherstellt, dass zumindest der Großteil der Interessen gewahrt ist bei beiden Staaten. Und natürlich hat die Ukraine ein großes Interesse daran, die Integrität ihres Staates zu erhalten, kein Territorium abzugeben, ein freier, souveräner Staat auch in der Zukunft zu sein und vor allen Dingen auch Sicherheitsinteressen zu erhalten, insbesondere von westlichen Staaten, die verhindern, dass es zu einem neuen Krieg kommt. Russland sagt, unser eigentliches Interesse ist darin, die Ursachen dieses Krieges zu beseitigen, um zu verhindern, dass diese Ursachen, wenn sie eben nicht beseitigt werden, zu einem neuen Konflikt führen. Das halte ich für einen vernünftigen Ansatz. Das bedeutet aber auch, dass man fragt, ja, wie soll das eigentlich ausgehen? Und da erinnere ich daran, dass Russland im Grunde seit Mitte der 90er Jahre immer bestrebt war, eine Pufferzone einzurichten zwischen Russland und der NATO. Und diese Pufferzone ist in Gefahr geraten natürlich, oder Russland konnte das nicht erreichen, durch die NATO-Osterweiterung, die übrigens nicht grundsätzlich von Russland abgelehnt wurde. Das muss man auch sagen. Das tun sie jetzt natürlich. Sie argumentieren natürlich so. Aber Russland hat diese Osterweiterung immer unter zwei Gesichtspunkten betrachtet. Nämlich unter einem historischen Gesichtspunkt. Um welchen Staat geht es, der hier in die NATO eintreten will und auch aufgenommen werden soll? Und wie war unser historisches Verhältnis zu diesem Land? Hatten wir Konflikte mit diesem Land oder hatten wir ein gutes Verhältnis zu diesem Land? Der zweite Aspekt war die strategische Bedeutung dieses Landes. Russland wollte natürlich nicht, dass das Gleichgewicht durch die Aufnahme eines großen Staates in die NATO zu Russlands Ungunsten verändert wird. Ich selbst habe ja die ersten Beitrittsverhandlungen geführt mit Ungarn, Tschechien und Polen. Und bereits in diesen Verhandlungen wurde dieser russische Ansatz deutlich, im Übrigen danach auch immer wieder. Nun, Russland konnte die NATO-Erweiterung nicht verhindern. Es bleibt also das geostrategische Schwergewicht Ukraine. Und Das ist das eigentliche Ziel Russlands, zu verhindern, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird. Das heißt also, die NATO an die Grenzen Russlands heranrückt. Es geht aber auch Russland darum, dass keine NATO-Truppen auf dem Territorium der Ukraine stationiert werden und dass eine Entwicklung einsetzt, die auch die Sicherheit und die Zukunft der russischen Minderheit in der Ukraine garantiert. Ich nenne nur diese Aspekte. Es gibt weitere wichtige Aspekte, die dazugehören. Aber ich will damit illustrieren, dass beide Seiten bestimmte Interessen haben, die berücksichtigt werden müssen in Verhandlungen. Und wir haben ja gesehen, in den Istanbuler Verhandlungen von März, April 2022, dass durchaus eine Annäherung der Positionen möglich ist, und zwar in einer Weise, dass beide Seiten der Überzeugung waren, das ist etwas, was wir akzeptieren können. Es waren noch offene Fragen, also ich will nur zwei erwähnen hier in diesem Zusammenhang, weil wir gerade in einer ähnlichen Situation sind. Das eine war die Frage der Obergrenze der ukrainischen Streitkräfte, auch die Zahl der Großwaffensysteme. Da gab es unterschiedliche Vorstellungen. Aber der entscheidende Punkt war eigentlich die Frage, wie sollen die Garantiestaaten im Falle eines Angriffs auf die Ukraine ihre Garantieversprechen ausüben? Und da war die russische Überzeugung, die Garantiestaaten müssten sich vor einer Entscheidung abstimmen untereinander, was die Ukraine nicht akzeptieren konnte, weil es bedeuten würde, dass Russland de facto ein Vetorecht hätte. Diese Fragen, ich nenne nur dieses Beispiel, diese Fragen sollten zwischen den beiden Präsidenten innerhalb kürzester Zeit geregelt werden. Das heißt aber auch, die Entwicklung ist ja weitergegangen inzwischen. Es hat sich vieles verändert, und zwar überwiegend zum Nachteil der Ukraine. Das heißt, die ukrainische Verhandlungsposition ist geschwächt. Gerade deshalb würde ich dazu raten, dass man den chinesischen Vorschlag, den die Chinesen schon vor einiger Zeit vorgelegt haben, aufgreift und dort mit den Verhandlungen fortfährt, wo sie am 15. Februar 2022 abgebrochen wurden. Das würde bedeuten, dass eine Reihe von Aspekten bereits ausgeräumt sind. Aber es gibt nun inzwischen auch, da können wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, eine neue Entwicklung, auch in der russischen Position, die durchaus, glaube ich, die Möglichkeit für konstruktive Verhandlungen eröffnet.
Wenn Sie jetzt in der Rolle von Donald Trump wären, wie würden Sie Putin gegenübertreten? Was für einen Ton würden Sie anschlagen? Wie sollte der US-Präsident mit dem russischen Präsidenten jetzt sprechen?
Naja, das maße ich mir nicht an, da einen Rat zu geben. Ich glaube, dass beide Präsidenten durchaus über einen gemeinsamen Draht verfügen. Präsident Trump hat ja mehrfach in der Vergangenheit auch angedeutet, dass er mit Putin gut zurechtkommt, dass er mit ihm auch reden kann. Und umgekehrt sehen wir das ja auch. Und ich finde es auch, für Putin ist natürlich diese Begegnung besonders wichtig, weil ja Putin im Grunde praktisch ignoriert wurde über 3,5 Jahre. Es hat ja überhaupt keinen diplomatischen Verkehr mit Putin gegeben, vom Westen aus jedenfalls nicht gegeben. Und Trump hat das geändert. Er hat mehrfach inzwischen mit Putin telefoniert. Er hat ihn sozusagen zurückgeholt auf die Weltbühne, auch in diplomatischer Hinsicht. Und insofern ist diese persönliche Begegnung sozusagen das i-Tüpfelchen auf der bisherigen Entwicklung, auch im Verhältnis zwischen den beiden. Es gab da Höhen und Tiefen. Er hat Putin gelobt, er hat aber Putin auch scharf kritisiert. Das heißt auch, dass beide Seiten offen miteinander reden können, auch kontrovers miteinander reden können. Und das wird sicherlich am Freitag auch notwendig sein und auch der Fall sein.
Trump hat gesagt, beim Treffen mit Putin gehe es um die künftigen Grenzen der Ukraine. Man wolle da über dieses Gebiet sprechen. wo der Grenzverlauf dann durchgeht. Ist das richtig? Ist das falsch? Wie sehen Sie diesen Ansatz oder diesen Plan von Trump, mit ihm über die ukrainischen Grenzen zu sprechen?
Man muss da, glaube ich, etwas ausholen. Beide Seiten hatten ja, die Ukraine und auch Russland hatten ja vereinbart bei den Gesprächen, die in Istanbul geführt wurden, dass man die Positionen, die eigenen Positionen austauschen miteinander. Die Russen haben das getan am 2. Juni in einem Memorandum und haben darin Vorschläge gemacht, also ihre Position dargelegt, sowohl für einen Waffenstillstand als auch für Friedensverhandlungen. Und jetzt sprechen wir zunächst einmal über den Waffenstillstand. Denn das war ja zunächst eine Forderung der Ukraine, auf die die Vereinigten Staaten eingegangen sind, allerdings ohne diese Forderung zunächst diskret mit den Russen abzusprechen. Daraus entstand der Eindruck, dass Russland keinen Waffenstillstand will. In Wahrheit ist es so, dass Russland darauf bestanden hat, die Modalitäten für die Einhaltung eines Waffenstillstandes vorher zu klären. Und das halte ich auch für notwendig. Im Übrigen ist es in der Regel eigentlich umgekehrt. Man beginnt mit den Verhandlungen und wenn sich im Laufe der Verhandlung eine Annäherung der Position abzeichnet, dann spricht man auch als Zwischenziel sozusagen über einen Waffenstillstand. Aber dann können beide Seiten die Modalitäten in diesen Verhandlungen bereits festlegen und man ist dann sicher, dass dieser Waffenstillstand auch hält. Denn wenn ein Waffenstillstand verabredet wird und er wird gebrochen von der einen oder anderen Seite oder sogar ein Bruch von einer Seite provoziert wird, dann sind die Verhandlungen auch zu Ende. In diesem Fall war es also so, dass Russland vorgeschlagen hat, zwei Modelle für einen Waffenstillstand. Das eine Modell bestand darin, dass man gesagt hat, wir im Verlauf, der Frontverlauf sozusagen wird eingefroren, ja, so wie er im Augenblick ist. Der andere Vorschlag bestand darin, dass die ukrainischen Streitkräfte aus den Gebieten der vier Regionen abgezogen werden, die noch von den ukrainischen Streitkräften besetzt werden, also von Russland noch nicht eingenommen werden. Und nun ist offensichtlich das Ergebnis des Gespräches des amerikanischen Gesandten Witkow mit Putin in der vergangenen Woche sozusagen ein Kompromissvorschlag daraus. Und dieser Kompromissvorschlag besagt, dass die ukrainischen Streitkräfte aus den beiden nördlichen Regionen, also Luhansk und Donetsk, abgezogen werden und in den beiden anderen Regionen, Cherson, Saporischschja, da wird der Frontverlauf stabilisiert. Und Präsident Trump hat ja nun mehrfach auch von einem Geländeaustausch gesprochen. Das bedeutet, dass die Russen als Ausgleich dafür, dass die ukrainischen Streitkräfte aus Luhansk und Donetsk abgezogen werden, andere Gebiete von den Russen freigemacht werden, die sie besetzt haben. Also die sind ja in drei anderen Gebieten, in Sumy, in Charkiw und Mykolaiv, weiter vorgestoßen. Die liegen außerhalb dieser Region. Und man kann durchaus annehmen, dass es um diese drei Gebiete geht, aus denen die Russen sich dann im Ausgleich dazu zurückziehen werden. Das ist der Versuch, eben doch zunächst zu einem Kompromiss zu kommen und dann auch tatsächlich mit einem Waffenstillstand zu beginnen. Das ist die augenblickliche Konstellation und das wird sicherlich am Freitag auch weiter besprochen. Das bedeutet natürlich nicht, dass dies bereits eine endgültige Regelung wäre, aber sie würde eben ermöglichen, dass man mit einem Waffenstillstand beginnt. Und ich muss noch darauf hinweisen, warum geht es gerade um diese beiden Regionen, Donetsk und Lugansk? Das ist deshalb der Fall, weil diese beiden Regionen weitgehend von den Russen eingenommen wurden, aber vor allen Dingen darum, es handelt sich um zwei Regionen, die sich am 21. Februar 2022 zu unabhängigen Volksrepubliken erklärt haben. Es geht also nicht darum, hier primär sozusagen, dass Russland sich diese Territorien einverleibt, sondern es geht darum, die Unabhängigkeit die diese beiden Regionen als Staaten erklärt haben, für die Zukunft zu garantieren. Das ist der entscheidende Unterschied gegenüber den beiden anderen Regionen im Süden des Landes.
Interessant ist ja, dass der NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat gesagt, solchen Gebietsaustausch, den Sie jetzt eben beschrieben haben, das sei eigentlich unvermeidbar. Auch Vitali Klitschko, Kiews Bürgermeister, hat gesagt, er schäde ihm nicht grundsätzlich, also er schließe das nicht grundsätzlich aus. Wer es allerdings kategorisch noch ausschließt, ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Wie beurteilen Sie seine Rolle rund um diesen Gipfel? Spielt er überhaupt noch eine Rolle? Wie sehen Sie ihn?
Naja, er hat dieses als eine Conditio sine qua non ja formuliert, was im Übrigen von Präsident Trump ausdrücklich kritisiert wurde. Und er hat gesagt, die ukrainische Verfassung schlösse die Abtretung von Gebieten aus. Das ist nicht ganz richtig. Die ukrainische Verfassung bestimmt in der Tat, dass keine Gebiete abgeteilt werden dürfen und verpflichtet im Übrigen auch die Regierung und den Präsidenten, diese Verpflichtung einzuhalten. Aber sie sagt auch gleichzeitig in Artikel 73 der Verfassung, dass eine territoriale Änderung möglich ist, aber ein Referendum der gesamten Bevölkerung voraussetzt. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die Ukraine Territorium abtritt an beispielsweise an diese beiden Volksrepubliken oder auch an Russland. Die Verfassung erlaubt das jedenfalls, wenn vorher ein Referendum erfolgt. Im Übrigen war das ja auch die Absicht im Zusammenhang mit den Verhandlungen in Istanbul im März, April. Auch danach sollte ja ein Referendum stattfinden, um dieses Verhandlungsergebnis von der Bevölkerung absegnen zu lassen. Also das ist möglich. Nun hat der NATO-Generalsekretär noch eine andere Variante ins Gespräch gebracht. Er sprach eben davon, dass es selbstverständlich möglich sei, Gebiete an einen anderen Staat abzutreten, was ja im Übrigen auch in der Geschichte nicht nur einmal passiert ist, auch in der jüngsten Geschichte, das wissen wir, schauen wir mal auf den Balkan, ist das ja durchaus erfolgt. Er weist aber darauf hin, dass dieses zwar geschehen kann, aber eben nur de facto und nicht de jure, das heißt nicht völkerrechtlich verbindlich. Und er weist dabei auf das Beispiel der baltischen Staaten hin. Das ist allerdings nicht vergleichbar, denn die baltischen Staaten sind ja aufgrund des Hitler-Stalin-Paktes sozusagen unter russische Herrschaft geraten. Nach wenigen Jahren, die sind ja erst während des Ersten Weltkrieges unabhängig geworden und dann 1938 schon hat man sozusagen das Interesse der Russen definiert und das Interesse des Deutschen Reiches, und die baltischen Staaten fielen sozusagen durch dabei und kamen nun wieder unter russische oder damals sowjetische Herrschaft. Das ist nicht vergleichbar, weil hier zwei andere Staaten über das Schicksal der baltischen Staaten entschieden haben. Und im Falle der Ukraine würde die Ukraine selbst über das Schicksal dieser Gebiete bestimmen. Denn das würde ja in einem Vertrag zwischen Russland und der Ukraine geregelt werden. Insofern ist das nicht vergleichbar, das ist eine andere Situation.
Und glauben Sie, Zelensky würde da darauf eingehen? Sie sagen, es sei zulässig, also grundsätzlich besteht diese Möglichkeit. Er schließt es aber allerdings noch völlig aus. Wir haben im letzten Gespräch darüber gesprochen, dass da ja womöglich nicht gerade ein Umsturz, aber dass die amerikanische Regierung nicht gerade gewillt ist, mit Zelensky weiter zu verfahren, wenn der sich da querstellt. Wie beurteilen Sie diese Komponente, Volodymyr Zelensky, der sich da selbst dem so widersetzt?
Ja, es ist natürlich offensichtlich, dass Zelensky, wenn es zu einer Regelung kommt, da sein Amt aufgeben muss. Das hat die amerikanische Regierung von Anfang an gesagt. Es ist Teil auch des ursprünglichen amerikanischen Friedensplanes, dass es unmittelbar danach Präsidentschaftswahlen und danach dann auch Parlamentswahlen geben muss. Und das würde bedeuten, dass er sein Amt verliert. Er klammert sich ganz offensichtlich dieses Amt. Und das bedeutet eben, dass das negative Auswirkungen auch auf die Möglichkeit von Verhandlungen hat. Und Russland sieht das ja ähnlich. Präsident Putin hat von einem illegitimen Präsidenten gesprochen. Und hier gibt es also eine gewisse Übereinstimmung zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Und Sie können das auch an dem Verhalten der ukrainischen Regierung erkennen. Nach dem Austausch dieser Memoranden, über die ich gesprochen habe, Anfang Juni, hat es ja dann auch bilaterale Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gegeben, auf Vorschlag Russlands übrigens. Und Russland forderte über die Memoranden, das heißt also über einen Waffenstillstand und über eine Friedensregelung zu verhandeln, das ist von Selenskyj abgelehnt worden. Und Selenskyj hat nur akzeptiert, dass über einen Gefangenenaustausch und über die verschleppten ukrainischen Kinder gesprochen wird. Das heißt also, wir sehen hier schon, dass auch die westliche Argumentation, Putin will nicht verhandeln, man muss ihn zu Verhandlungen zwingen, nicht greift. Es ist eigentlich umgekehrt. Das retardierende Element ist nicht in Moskau, sondern in Kiew.
Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass die Europäer da komplett nicht dabei sind bei diesen Gesprächen in Alaska, eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt werden? Ist das ein Skandal aus Ihrer Sicht? Ist das selbstverschuldet? Wie beurteilen Sie diese Tatsache?
Naja, wenn Sie, also der Kern dieser Statements auch, die gestern herausgegangen sind und dann am Wochenende auch, bedeutet, sagt ja, wichtig ist sozusagen der Gleichklang zwischen aktiver Diplomatie, Unterstützung der Ukraine und Ausübung von Druck auf Putin oder Russland. Dann muss man natürlich sagen, gut, was haben die Europäer in den letzten 3,5 Jahren getan? Sie haben die Ukraine unterstützt, sie haben Druck ausgeübt durch Sanktionen, aber eine aktive Diplomatie haben sie nicht betrieben. Im Gegenteil, die Diplomatie wurde suspendiert und es wurde sogar auch der Ton ja gegenüber Russland deutlich verschärft mit Bemerkungen wie, wir sind mit Russland im Krieg, ja, oder Russland wird immer unser Feind bleiben. Ein auch wie auch immer gearteter Versuch, hier zu einem Friedensschluss zu kommen oder auch nur zu einem Waffenstillstand zu kommen, den gab es von europäischer Seite in 3,5 Jahren nicht. Das muss man wirklich deutlich feststellen. Die Europäer haben auch keine eigene Strategie gehabt in diesem Krieg. Im Grunde ist das eine Strategie gewesen, die, wie die Amerikaner das sagen, muddling through, sich durchzuwursteln, ja, mit der Unterstützung der Ukraine. Mhm. Und nun kommt der neue amerikanische Präsident mit einem Friedensplan. Das wurde zunächst mal so ein bisschen achselzuckend hingenommen und plötzlich nimmt das Ganze Fahrt auf. Das ist ganz offensichtlich, dass mit dieser Begegnung am Freitag eine neue Dynamik in diese Entwicklung kommen kann. Auch schon allein eine neue Dynamik in die Entwicklung kommt, allein schon durch die Begegnung. Und nun setzen hektische Aktivitäten der Europäer ein. Ja? Mhm. Es ist doch völlig klar, dass die Europäer nicht hinzugezogen werden können. Denn das würde ja die gesamte Diskussion zwischen Trump und Putin komplizieren. Es muss jetzt wirklich darum gehen, festzustellen, welche Optionen gibt es, welche Möglichkeiten gibt es. Ist die russische Seite wirklich bereit, auch Zugeständnisse zu machen? Das ist doch der entscheidende Punkt. Und wenn da die Europäische Union oder einzelne europäische Staaten mit am Tisch sitzen, funktioniert das nicht. Also ich finde, was die Amerikaner jetzt machen, dass sie sich darauf einlassen, dass sie zuhören, was die Europäer wollen, das ist völlig in Ordnung. Sie können ja sagen, es geht ja auch schließlich um europäische Interessen, das darf man nicht vergessen dabei. Nicht? Dieser Ukraine-Krieg ist ja sozusagen die die Beendigung dieses Krieges ist ja die Voraussetzung dafür, dass dann irgendwann auch wirklich einmal ganz konkret an einer europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung gearbeitet werden kann. Und da muss auch Russland im Übrigen mit dabei sein. Also ich finde das schon in Ordnung. Auch aus diesem Grund, es geht, wie gesagt, es geht auch um europäische Interessen dabei. Das bedeutet letzten Endes, ein solches Abkommen, das dann hoffentlich mal geschlossen wird, muss ja für beide Seiten, ich habe ja gesagt, es muss gerecht sein, es muss auch stabil sein und dauerhaft sein, aber es muss für beide Seiten akzeptabel sein. Und auch die Europäer müssen damit zufrieden sein, obwohl sie nicht persönlich mit am Tisch sitzen.
Also Sie werten eigentlich diesen Versuch da mit dieser Videokonferenz von Friedrich Merz mit Frau von der Leyen, glaube ich sogar auch Zelensky und hypothetisch schon irgendwann einmal mit Donald Trump, das ist ein Akt der Verzweiflung, würde ich jetzt mal sagen. Also man kann unter dem Strich sagen, wir haben ja jetzt gerade 100 Tage Friedrich Merz, diese Ukraine-Politik von Friedrich Merz ist hinten und vorne nicht aufgegangen.
Ja, wissen Sie, es wird die starken Worte der europäischen Politiker holen sie jetzt natürlich ein. Ja, also Trump darf weder mit Putin über Geländeabtretungen sprechen und schon gar nicht verhandeln. Natürlich, wer will dem Trump vorschreiben, worüber er mit Putin sprechen darf? Das ist völlig abwegig. Und auch jetzt, gerade vor 2 Tagen, sagt noch ein deutsches Regierungsmitglied, Geländeabtretungen darf es nicht geben. Oder Zeitungen schreiben, das wäre eine Belohnung für den Aggressor. Das ist alles blanke Theorie. Letzten Endes müssen beide Seiten wirklich konkret über jeden einzelnen Punkt sprechen. Und dass die Situation im Augenblick und auch für die Zukunft so ist, dass die Ukraine gar nicht in der Lage wäre, die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern, das sehen wir nun auch schon seit Jahren. Ich will da nicht auf mich persönlich zitieren, aber es haben auch andere Leute gesagt. Also der amerikanische Generalstabschef Mark Milley, der hat schon Anfang November 2022 gesagt, ukrainische Streitkräfte haben erreicht, was sie erreichen können, mehr ist nicht drin und jetzt muss verhandelt werden. Selbst der ukrainische Oberbefehlshaber Saluschny hat ja in ähnlicher Weise argumentiert. Also hier ist auch von westlicher Seite, der Westen, insbesondere die Europäer, tragen hier auch eine Mitschuld an dieser Entwicklung, weil sie Erwartungen in der Ukraine geweckt haben, die nicht einlösbar waren. Weil immer wieder davon gesprochen wurde, ein neues Waffensystem kommt, ein Gamechanger. Aber es war völlig klar für jeden Fachmann, dass die Ukraine nicht in der Lage war, die strategische Lage zu ihren Gunsten zu ändern. So, und jetzt haben wir eben einen Zustand erreicht, der das auch für den Letzten, sage ich einmal, der keine Ahnung davon hat, deutlich macht, mehr ist nicht drin. So, und die Situation kann nur jeden Tag katastrophaler für die Ukraine werden. Und deshalb muss schnell gehandelt werden. Also ich würde den Europäern raten, dass sie wirklich konstruktiv diesen amerikanischen Vorstoß unterstützen. Wir müssen aus dem lernen, aus den Fehlern lernen, die im April 2022 gemacht wurden, als die Ukraine eben nicht so beraten wurde, dass sie diesen Verhandlungsprozess zu einem Erfolg fortgesetzt hat, sondern wo das Gegenteil geschehen ist. Es darf jetzt nicht passieren, dass die Europäer wieder diese Verhandlungen zum Scheitern bringen oder dass Verhandlungen gar nicht entstehen können. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, eine ganz wichtige Herausforderung. Und wenn es Ihnen wirklich um die europäische Sicherheit geht, dann wäre das die erste Priorität.
Letzte Frage. Wie lautet Ihr Best-Case-Szenario für Freitag, das realistischerweise umgesetzt werden könnte?
Also ich kann nur eine Vermutung äußern und die oder eine Hoffnung. Sie, nehmen Sie es das eine oder das andere. Also ich hoffe sehr, dass das Ergebnis am Freitag ist, wir beginnen jetzt konkret mit Verhandlungen. Ob da ein Dreiergipfel zwischen Trump, Putin und Zelensky noch vorausgeht oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber dass die Verhandlungsdelegationen zusammentreten und sozusagen unter der Schirmherrschaft der Vereinigten Staaten zunächst einmal auf der Basis dessen, was zwischen Putin und Witkow verabredet wurde, abgesprochen wurde, zunächst mal einen Waffenstillstand vereinbaren, dann aber sofort mit Verhandlungen begonnen wird. Es darf da kein großer Zwischenraum entstehen, sonst besteht das Risiko, dass dieser Waffenstillstand scheitert und damit auch die Verhandlungen. Also, wie Sie sehen, ich bin optimistisch und ich hoffe, dass alle so viel Vernunft aufbringen, dass sie diesen Prozess, der jetzt hoffentlich in Gang kommt, fördern und nicht behindern.
Herr Kuja, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.